Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sagst du mir nochmal, was wir hier machen? Fragt er, den Blick auf die näher rückende Hundertschaft Polizisten gerichtet. Mir ist der kritische Unterton in deiner so unelegant formulierten rhetorischen Frage keineswegs entgangen, sage ich. Jäger rollt mit den Augen. Wir haben keine Zeit für Ironie. Keine Zeit für Ironie? Rufe ich theatralisch laut, sodass sich nicht nur einige der um uns stehenden Demonstranten nach mir umdrehen, sondern mich auch 3-4 Cops der immer näher kommenden Reihe ins Visier nehmen. Jäger, der Tag, an dem ich aufhöre, Witze zu reißen, ist der Tag meiner Beerdigung. Nur weil wir gleich weggetragen, verprügelt und eingebuchtet werden, werde ich doch nicht zu scherzen aufhören. Nein, natürlich nicht, aber ich unterbreche ihn. Aber was? Frage ich und schaue Jäger eindringlich an, als könne ich damit die Zeit bis zu einer Antwort verkürzen. Aber ich frage mich mittlerweile, ob es so eine gute Idee war, herzukommen. Moment mal, Alter. Wir stehen hier im Angesicht des beinahe sicheren Todes und jetzt ist es plötzlich keine gute Idee mehr? Darf ich dich daran erinnern, dass es deine Idee war? Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht.
Mache ich ihn im Moritz-Bleibtreu-in-Lambok-Stil nach, indem ich meine Stimme nach unten pitche. Dann sage ich wieder normal, darf ich dich daran erinnern, was du gesagt hast? Wir müssen unbedingt ins Wendland fahren. Politischer Protest ist nach Edward Snowden wieder total in. Mit nichts anderem werden wir so viel Erfolg bei den Bräuchen haben, wie damit bei einem Castortransport gegen Atommüll zu demonstrieren. Erstens habe ich nicht gesagt, dass wir unbedingt fahren müssen. Ich habe es sachlich zur Debatte gestellt und du warst mit von der Partie. Und zweitens habe ich nicht Bräute gesagt. Ich bin doch kein Motorradrocker aus TKKG. Mal davon ab, dass es nur ein Aspekt war. Die Hauptsache war und ist doch, Abenteuer zu erleben, um daraus Geschichten zu machen. Ich will antworten, doch Jäger zeigt in Richtung Polizisten, die nur noch wenige Meter von uns entfernt sind. Wir kramen in unseren Taschen und holen die gefälschten Presseausweise heraus, die wir uns gebastelt haben, um einer Verhaftung zu entgehen. Weggetragen, gewasserwerfert oder verprügelt zu werden, ließe sich, so Jäger, ja irgendwie verschmerzen, aber 48 Stunden mit Kabelbindern gefesselt in einer Containerzelle zu verbringen, das würde den eigentlichen Sinn unserer Reise, ja, er sagte wirklich Reise, als meine er Erholung oder Urlaub, unterminieren. Bevor wir uns aber als Angehörige der Presse identifizieren können, ist die Hundertschaft herangerückt. Das Kürzel auf ihren Uniformen weist sie als Magdeburger Polizisten aus, die meinen Recherchen zufolge besonders gern hart vorgehen. Der Polizist vor mir schreit, verpisst euch, ihr Spinner, und schubst mich. Mein Hinterkopf berührt etwas Weiches, dann höre ich einen Schrei. Während ich falle, kann ich Jäger aus den Augenwinkeln noch sehen. Als ich wieder aufstehe und mich nach ihm umsehe, ist er verschwunden. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, und zwar in einen Rückblick hinein, wo die beiden gerade nach dem Abitur nach Spanien fahren, beziehungsweise nach Katalonien, um da die Wohnung der Großeltern des Sicherzählers auszuchecken, die sie sich irgendwann mal gekauft haben. Und da trifft dann der Ich-Erzähler auch seinen Love Interest, wie es in Romantic Comedies heißt. Wir hatten gerade Abitur gemacht, als meine Eltern Post von einem spanischen Anwalt bekamen, der fragte, was mit der Wohnung passieren solle. Meine Eltern hatten keine Ahnung, was der Anwalt meinte, und da keiner von uns Spanisch sprach, sahen wir davon ab, ihn anzurufen. In den Unterlagen meiner inzwischen senilen Großeltern fanden wir dann die Antwort. Sie hatten in den Wirtschaftswunderjahren der 60er eine Eigentumswohnung in einer katalanischen Kleinstadt gekauft, um sich dort nach ihrer Pensionierung niederzulassen. Nur kam ihnen die Altersdemenz dazwischen und so vergaßen sie nicht nur ihre Ruhestandspläne, sondern auch die Wohnung. Dem Brief lag eine Adresse bei, also setzte ich mich ins Auto, fuhr bei Jäger in Neukölln vorbei und fragte, ob er mitkommen wolle. Wir rauchten viel, tranken beim Autofahren, sprachen über unsere Zukunft und ich verliebte mich in eine Frau, die ich nur für ein paar Minuten sah, an einer Tankstelle bei Lyon. Die Wohnung war kakerlakenverseucht und das Haus so marode, dass Jäger und ich im Auto schliefen. Am nächsten Morgen traf ich die Frau wieder, als ich einen Spaziergang machte. Bei unserem ersten Stopp hatte ich Jäger erzählt, dass ich Schriftsteller werden wollte, was dieser erst hinterfragt, sich dann aber, wie er es immer tat, auf meine Seite geschlagen hatte. Es ist fast ein bisschen zu sehr Pointe, dass wir beide Schriftsteller geworden sind. Selbst wenn es nicht so passiert wäre, hätte ich die Geschichte genau so erzählt. Ich stehe da und will einfach nur tanken und dann huscht sie vorbei, meine Traumfrau, nur eine Ahnung. Und genauso schnell, wie sie gekommen ist, verschwindet sie wieder und mit nichts als einem kurzen Lächeln. Und nachdem Jäger und ich eine anstrengende, kräftezehrende Odyssee hinter uns gebracht haben und hinabgestiegen sind in die Hölle dessen, was einst eine Wohnung gewesen war, ein bewohntes Haus mit Kindergeschrei, dumpfer Musik, dem schweren Geruch von Essen im Treppenhaus und Geranien auf den Balkonen, ging es gar nicht anders, als dass wir uns wiedersehen mussten. Füreinander bestimmt wie Romeo und Julia, Tristan und Isolde, Orpheus und Eurydike. Unnötig zu erwähnen, dass alle drei Paare nach Momenten intensiven Glücks veritabel in der Scheiße landen. Romeo und Julia, beide tot. Tristan und Isolde, ebenfalls beide tot. Orpheus aber ist wohl am übelsten dran, allein und am Leben, während Eurydike tot ist. Dabei hätte alles gut sein können, in allen drei Geschichten. Nur würden wir uns ohne Tragik, Intrigen, Verrat und Tod wohl kaum an sie erinnern. Große oder besser erinnernswerte Geschichten brauchen die Düsternis. Glücklich endende, ermutigende und optimistische Geschichten sind vielleicht unterhaltsam, aber eben auch nicht mehr. Als ich sie nach der Nacht im Auto das zweite Mal sah, wusste ich, dass es eine große Geschichte werden würde, egal wie sie endete. Sie trug ein weißes Sommerkleid und lehnte an ihrem silbernen Mercedes. Auf der Motorhaube glitzerte der Tau. Sie blickte in eine Karte und pustete sich hin und wieder eine Strähne ihrer dunkelblonden Haare aus dem Gesicht. Die Morgensonne umrahmte sie, sodass sie leuchtete wie eine Marienerscheinung. Ich hatte Szenen wie diese 100-mal erlebt, in alten französischen Filmen, amerikanischen Roadmovies und Beatromanen, sodass in mir irgendwann die Erkenntnis gereift war, selbst Geschichten erzählen zu wollen. Wenn schon die Realität so unpointiert war, so ohne jede Dramaturgie, ohne Helden und Schurken, dann musste ich sie eben selbst erschaffen. Und jetzt war ich mittendrin. Ich wusste, dass ich dieser Geschichte folgen musste, egal wohin sie mich führte. Jäger hinterließ ich eine Nachricht und den Autoschlüssel, dann war ich weg. Ihr Name war Katharina und hätte es damals schon Wikipedia gegeben oder ich eine bessere Allgemeinbildung gehabt, hätte ich gewusst, dass ihr Name auf dem griechischen Adjektiv Kataros basiert, das rein bedeutet. Katharina die Reine, Katharina die Aufrichtige. Kaum, dass wir im Auto saßen, wusste ich nichts zu sagen. Wie wenn man einen Prominenten auf der Straße trifft und nicht viel mehr rausbekommt, als dass man seine Filme oder Musik mag und natürlich der größte Fan ist. Nach einem für beide unerträglich langen Moment der Awkwardness macht man vielleicht noch ein Foto, wobei ich sicher bin, dass Prominente die Erfindung des Fotohandys nicht unkritisch sehen. Genauso sicher ist, dass besagter Prominenter froh ist, wieder seine Ruhe zu haben. Zumindest 5 Minuten lang, bis ihn der nächste Passant anspricht. Das ist ein schöner Wagen, sagte ich, um irgendetwas zu sagen. Das ist ein Mercedes 450 SEL. Der kam 1972 auf den Markt. Dieser hier ist aus dem Herbst 1980, kurz bevor Mercedes das Modell nicht mehr produzierte. Ich dachte, wow, eine Frau, die Ahnung von Autos hat. Ich wusste nicht mal den Namen des Modells. Eine Frau, die was von Autos versteht, passt wohl nicht in dein Weltbild, was? Fragte sie und ich stutzte. Kannst du Gedanken lesen? Fragte ich. Nein, aber ich bin das gewöhnt. Tut mir leid. Ach, ich bin da nicht so, winkte sie ab. Aber ich sah, dass es sie beschäftigte. Als ich mit Katharina im Auto saß, war Anita Sarkeesian Teenager und ich gerade 19 Jahre alt. Von Judith Butler hatte ich noch nie gehört. Es tut mir leid, sagte ich noch einmal. Katharina blickte zu mir herüber und lächelte, dann lenkte sie den Wagen auf den Seitenstreifen. Sie drehte sich um 90 Grad in den Schneidersitz und sah mich mit ihren dunkelbraunen Augen durchdringend an. Was willst du von mir? Fragte sie. Was? sagte ich und hatte plötzlich einen Kloß im Hals. Warum entschuldigst du dich die ganze Zeit? Ich habe dich mitgenommen, weil ich dich irgendwie mag. Wenn du irgendwann wirklich scheiße redest, kann ich einfach rechts ranfahren und dich rausschmeißen. Aber damit das passiert, musst du noch ganz andere Sachen sagen. Ich sagte nichts. Katharina beobachtete mich einfach nur, setzte sich nach ein paar Sekunden der Stille wieder in Fahrtposition und ließ den Motor an. Sie schob eine CD in den Player und lenkte den Wagen zurück auf die Straße. Dirk von Lotso sang, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, so jung werden wir uns nicht mehr sehen. Und ich finde, es war schön, doch ich weiß nicht genau, werden wir uns verstehen? Katharina fuhr nach San Pescador. Dort hatte Jäger mit seinen Eltern Urlaub gemacht, als er ein Junge war. Einmal war ich mitgefahren, als wir beide 16 Jahre alt waren. Ich erinnerte mich noch genau an den Weg zum Campingplatz, der durch eine Apfelbaumplantage führte, in der wir regelmäßig Äpfel klauten, wenn wir gerade bekifft waren und Heißhunger auf irgendwas hatten. Der Campingplatz lag direkt am Meer, wir brauchten keine 5 Minuten von unserer Parzelle bis zum Strand. Der Sand war weiß, das Wasser türkis, zumindest ist es bis heute in meiner Vorstellung so, in der dieser Urlaub so gigantisch ist, so legendär, so magisch, wie er in der Realität wohl nie war. Heimlich tranken wir Bier und rauchten Gras, wir küssten Mädchen und schliefen am Strand. Als Jägers Eltern für ein Wochenende in... Verzeihung? Als Jägers Eltern für ein Wochenende Freunde in Figueres besuchten, drehten wir für unsere pubertären Verhältnisse durch. Ich fingerte eine burschikose Holländerin in meinem Zelt zum Orgasmus, während Jäger ihre beste Freundin auf dem Rücksitz des elterlichen Autos leckte. Wir taten so, als sei es unser Auto, als machten wir einen Roadtrip. Jeden Morgen stippten wir Croissants im Campingkocher-Café, rauchten und knutschten, wie 16-Jährige eben knutschen. Und in uns beiden war etwas erwacht. Der Wunsch zu leben. Und nicht einfach nur so, mit Bausparvertrag, 1,4 Kindern und 3 Wochen Mallorca-Urlaub im Jahr. Jäger brachte unser Vorhaben mit einem Hunter S. Thompson-Zitat auf den Punkt. Ich hoffe, euer Englisch ist gut. Life should not be a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty well and preserved body, but rather to skid in broadside in a cloud of smoke, thoroughly used up, totally worn out and loudly proclaiming, wow, what a ride. Es war uns nur noch nicht klar, wie wir das anstellen sollten. Als ich mit Katharina im Auto saß, war der grobe Plan allerdings zur Gewissheit geworden. Ich wollte Schriftsteller sein, wollte, wie Tyler Durden 1999 sagen sollte, hart am Leben entlang schrammen und davon erzählen, mitreißend, pointenreich und überspitzt, wie in einem schlechten Actionfilm oder einem Buddy-Movie. Ich war mit meinem besten Freund trinkend und rauchend durch halb Europa gefahren, war in die Unterwelt hinabgestiegen und saß jetzt neben der schönsten Frau, die ich je gesehen hatte, wenn das keine gute Geschichte war. Wir nahmen uns ein Zimmer in einem Hotel und gingen dann an den Strand. Der Sand war wirklich so weiß und das Wasser so türkis wie in meiner Erinnerung. Wir ließen Steine flitschen, sammelten Treibholz und Muscheln und legten uns schließlich in den Sand. Heute fällt mir auf, wie streng das alles nach Rosamunde Pilcher-Kitsch riecht. Damals neben Katharina im Sand zu liegen und in den Himmel zu schauen, aber fühlte sich an, als wären wir der Mittelpunkt der Welt. Jäger war unterdessen, so hat er mir später erzählt, allein im Auto aufgewacht, hatte den Zettel gefunden und sich ein bisschen darüber aufgeregt. Bevor er sich auf den Heimweg nach Berlin gemacht hatte, war er nochmal in die Wohnung gegangen. Ich wollte mich davon überzeugen, ob wir das wirklich so gesehen hatten, verstehst du? Fragte er und sah dabei aus wie Fox Mulder, der an seinem Glauben an Außerirdische zweifelt. Ich bin also rein ins Haus, sagte Jäger und rauchte wieder so nervös und mit fahrigen Bewegungen wie in der Nacht, in der wir die Wohnung zum ersten Mal betreten hatten. Zuerst hatte ich Schwierigkeiten, die Wohnung wiederzufinden. Es war dunkel im Haus, wir waren aufgeregt und nicht mehr ganz nüchtern gewesen. Dazu die panische Flucht. Jäger machte das gut, diesen Spannungsaufbau, als wäre die Geschichte kein Versuch, mich zu unterhalten, sondern tatsächlich genau so passiert. Irgendwann aber stand ich vor der Tür. Es ist selbstverständlich eine Binsenweisheit, dass etwas am Tag viel weniger bedrohlich wirkt als in der Nacht oder überhaupt gar nicht. Jäger machte eine Pause, um wieder genauso theatralisch an der Zigarette zu ziehen wie schon zuvor. Aber es hatte sich kaum etwas geändert, trotz des Tageslichts, das durch die Fenster im Hausflur fiel und der Geräusche von wie auch immer geartetem Leben im Haus. Ich meine, ich war noch nicht mal in die Wohnung reingegangen und wusste bereits, dass mich darin dieselbe Düsternis erwarten würde, die ich in der Nacht zuvor erlebt hatte. Jägers Prosa war schon immer etwas ausladend gewesen. Aber als ich die Tür aufstieß und die Wohnung betrat, fand ich nicht ein einziges Insekt. Keinen scheiß Käfer, keine scheiß Kakerlake, nichts. Es war, als hätten wir uns die ganze Sache nur eingebildet. Jäger zog ein letztes Mal an seiner Kippe und schnippte sie weg. Ich habe gemacht, dass ich rauskam. Bin ins Auto gestiegen und ohne anzuhalten zurück nach Deutschland gefahren. Die Wahrheit habe ich von Jäger etwas später erfahren. Er hatte sich schlicht und ergreifend in der Tür geirrt. Die richtige Wohnung meiner Großeltern sah noch genauso aus, wie wir sie verlassen hatten. Fest in der Hand einer Allianz aus Insekten, die in ihrer Zusammenstellung selbst die Viecher aus Indiana Jones und der Tempel des Todes in den Schatten stellten. Ah, eine Connoisseuse, sehr gut. Jäger rauchte einen Joint, er besteht bis heute darauf, das Gras für Notfälle in seinem Arsch geschmuggelt zu haben und fuhr dann tatsächlich ohne Stopp zurück nach Berlin. Wobei ich diesen Teil der Geschichte nicht ganz glauben kann. Immerhin behauptet er, er habe sich noch in Katalonien etwas zu essen und zu trinken gekauft und in leere Flaschen und McDonald's-Becher gepisst, wenn er musste. Man kann über den Laden sagen, was man will, dass er Regenwälder abholzt, ungesundes Fettessen verkauft und beschissene Löhne zahlt. Dass man aber in seine Becher pinkelt, das hat selbst der arme Ronald McDonald nicht verdient. Ich bin jedoch sicher, dass Jäger sofort ein politisches Statement aus dem Wasserlassen machen würde. Ich mache jetzt nochmal einen kleinen Sprung. Und zwar an die Stelle, wo die beiden vor dem Zwischenlager angekommen sind. Und dann Folgendes passiert. Also dem Zwischenlager vor. Einsatz. Die Demonstranten haben zwar Planen verteilt, um das Wasser abzuwehren, aber auch das hilft nicht. Das Wasser ist schließlich nur der Nebeneffekt. Hauptfunktion ist der Druck des Strahls, der die Demonstranten einfach von der Straße fegt. Aber bei dieser Kälte hilft das Wasser natürlich. Es ist schon anstrengend genug, einfach nur auf der Straße zu sitzen und immer stärker zu frieren. Und ich ertappe mich dabei, das Durchhaltevermögen der Demonstranten schon wieder bewundernswert zu finden. Aber wer bis auf die Haut durchnässt wird, dem vergeht sehr schnell die Lust, frierend und dem Kreislaufkollaps nahe weiter zu protestieren. Kein Wunder, dass es nicht lange dauert, bis die Straße frei ist. Ich war mit Jäger schon auf etlichen Demonstrationen. Wir sind gegen Neonazi-Aufmärsche, Bushs Irakkrieg und Berlusconi auf die Straße gegangen. Wir haben eine Menge Scheiße erlebt. Wir wurden von Neonazis beschimpft und angegriffen, wir haben blaue Flecken und Platzwunden davongetragen. Aber all das tat nicht so weh wie jetzt, wo wir nur am Rand stehen und zuschauen. Dass die Polizei, die sonst Freund und Helfer ist, hier zum Vollstreckungsgehilfen der Atomindustrie wird, das scheint vor allem für Jäger zu viel zu sein. Nie habe ich ihn so gesehen wie jetzt, so aufgebracht, so entsetzt, so fassungslos. Nicht mal, als Firefly nach nur einer Staffel abgesetzt wurde. Die Barrikade aus Holz brennt mittlerweile und Jäger geht wie in Trance darauf zu, ohne von den Polizisten gehindert zu werden. Er starrt irgendwo zwischen meditativ und resigniert in die Flammen, während ich versuche, ihn zum Gehen zu überreden. Der Wasserwerfer ist an den Rand der Straße gefahren. Durch den Rauch kann ich ein Räumfahrzeug herankommen sehen. Ein paar Polizisten nähern sich uns und ich wedle mit meinem Presseausweis vor ihnen herum, aber sie reagieren nicht. Wahrscheinlich, weil es ihnen zu diesem Zeitpunkt vollkommen egal ist, wer wir sind, geschweige denn, ob es sich bei uns um Journalisten handelt oder nicht. Die Polizisten deuten immer wieder auf das Räumfahrzeug, so als wäre es ein heranbrausender Tsunami, der sich nicht aufhalten ließe, dem man nur entrinnen könne, wenn man rennt. Aber wir rennen nicht. Ich renne nicht. Jäger steht da und bewegt sich nicht, und solange ich ihn nicht zum Gehen bewegen kann, gehe ich nirgendwo hin, denke ich. Und dann geht alles ganz schnell. Ich werde weggezogen und Jäger stürzt so unglücklich, dass man ihn von der anderen Seite der Barrikade nicht mehr sehen kann. So zumindest wird der Fahrer des Räumfahrzeugs später aussagen, dass er von seiner Position aus nur die Barrikade sah. Er habe noch gesehen, wie ich von den Beamten weggebracht wurde und gedacht, Jäger wäre ebenfalls nicht mehr auf der Straße. Diese Version ist insofern schwer zu glauben, als dass kaum das Jäger stürzt, Dutzende Demonstranten wild zu gestikulieren beginnen und auf Jäger deuten. Sie schwenken ihre Arme, während das Räumfahrzeug weiter auf die Barrikade zufährt. Ich schreie und versuche, mich loszureißen. Mein Wortschatz ist ähnlich wie bei einem Soldaten im Schützengraben auf ein Wort eingedampft. Und wo der Soldat nach seiner Mutter ruft, wiederhole ich wieder und wieder ein und dasselbe Wort. Jäger. Als das Räumfahrzeug die Barrikade zusammenschiebt, wird mir schwarz vor Augen. Verzeihung, habe ich noch 2 bis 3 Minuten? Hallo? Habe ich noch 2-3 Minuten? Okay, weil dann lese ich noch die Stelle. Man muss ja jetzt nicht mit sowas Dramatischem aufhören, sondern dann lese ich die Stelle, wie die beiden ihre Lieblingsbong Feuer bestatten. Also für diese ganzen Menschen hier, die ja alle so jüngeren Semesters sind, ihr wisst ja bestimmt alle nicht, was eine Bong ist. Das ist ein Gerät zur Inhalation bestimmter Rauchutensilien. Ja, genau, darum geht's jetzt. Und die Bong heißt übrigens Dieter, damit ihr wisst, wer Dieter ist. Dafür, dass Dieter uns jahrelang ein treuer Diener gewesen war, nahm er ein recht unwürdiges Ende. Wir hatten ihn gedankenverloren auf den Fußboden gestellt, statt auf den Couchtisch. Einer von uns trat dagegen und Dieter zerbrach. Wir erinnern uns nicht mal mehr daran, wer ihn umstieß, was Schmach und Schande nur umso größer machte. Mochte sein Tod auch unwürdig gewesen sein, sein Begräbnis aber sollte leuchtendes Fanal sein. Sieh her, Welt, hier geht einer der ganz Großen. Wir machten eine hölzerne Weinkiste schwimmtauglich, stopften die Hohlräume mit Zeitungspapier aus, tränkten alles mit Spiritus und legten Dieter oben auf. Dann gingen wir ans östlichste Ende des Neuköllner Schifffahrtskanals, kurz hinter der Ringbahn, wo der Kanal nach Süden hin abknickt, und brachten Dieter zu Wasser. Wir zündeten Fackeln an, Jäger hatte sogar einen Ghetto-Blaster dabei, auf dem er den Soundtrack von Der 13. Krieger abspielte. Es war Sonntag und pünktlich zur Tagesschau und zum anschließenden Tatort, weil wir sicherstellen wollten, dass die Zeremonie von niemandem gestört wurde, zündeten wir Dieters Boot an und stießen ihn auf seiner letzten Fahrt die Strömung hinab. Wir hielten die Fackeln vor uns in den Himmeln und ich begann das Wikingergebet aus dem Film zu deklamieren. Dort treffe ich dann meinen Vater, dort treffe ich meine Mutter, meine Schwestern und Brüder. Jäger übernahm. Dort treffe ich dann all jene Menschen meiner Ahnenreihe von Beginn an. Sie rufen bereits nach mir, sagte ich. Sie bitten mich, meinen Platz zwischen ihnen einzunehmen, sagte Jäger, und gemeinsam riefen wir halblaut, hinter den Toren von Valhalla, wo die tapferen Männer für alle Ewigkeit leben. Wir hörten, wie sich über uns ein Fenster öffnete. Was wird denn das, wenn's fertig ist? Nüscht, rief Jäger, als hätten wir gerade keine brennenden Fackeln in der Hand. Beiläufig schaltete er den Ghetto-Blaster aus. Wie nüscht, was macht ihr da mit die Fackeln? Sag ich doch, nüscht, rief Jäger. Pass mal auf, verscheißern kann ich mir alleine, ich ruf jetzt die Polente. Die Fackeln landeten im Wasser und vorbei am brennenden Dieter rannten wir davon. Jäger musste nach ein paar Metern noch einmal umdrehen, weil er seinen Ghetto-Blaster vergessen hatte. Außer Atem und leicht verschwitzt saßen wir etwas später bei Jäger auf dem Sofa. Das war also Dieter, sagte ich. Das war Dieter, sagte Jäger, und ich konnte das Ausrufungszeichen förmlich im Raum schweben sehen. Und jetzt? Fragte ich. Wie jetzt? Fragte Jäger. Was machen wir jetzt? Wie wär's mit nichts? Einfach nur hier sitzen und Dieters Andenken ehren. Du meinst einen rauchen? Fragte ich. Eben nicht, sagte Jäger und schaute mich empört an. Wenn wir jetzt kiffen würden, während Dieter noch brennend den Kanal hinunterschwimmt, ehren wir sein Andenken nicht nur nicht, wir treten es mit Füßen. Du gehst doch auch nicht zu einer Nutte, 5 Minuten nachdem deine Frau unter der Erde ist, mit der du 40 Jahre lang verheiratet warst. Es ist unwürdig und ehrlos. Dieter ist, sagte Jäger, korrigierte sich aber, Dieter war doch nicht austauschbar. Ist ja gut, sage ich. Nix ist gut, gar nichts ist gut, weil hier keiner was weiß, brüllte Jäger und zitierte damit einen der runtergerockten Kneipengäste aus Absolute Giganten, der bezeichnenderweise Dieter heißt. Sag mal, Horst, kannst du deinen besoffenen Pennergästen mal sagen, dass sie sich beruhigen sollen? Fragte ich als Rico, die wahrscheinlich beste Rolle, die Florian Lukas je gespielt hat. Dich zwingt keiner hier zu bleiben, Freundchen, keiner, antwortete Jäger als Horst, der Kneipenwirt. Doch, der Rentner, der die Polizei rufen wollte, sagte ich. Und wir mussten lachen. Danke fürs Zuhören.
Schönen guten Tag. Ronny Matt ist mein Name vom Albino Verlag. Ich stelle euch heute den Autor Julian Maas vor. Julian Maas hatte als Kind einen Lieblingsbaum, auf den er immer geklettert ist, um sich in Ruhe Geschichten auszudenken. Prägende Jahre hat er dann in Köln und Hamburg verbracht. Und in Köln und Hamburg, ne? Köln. Und in Köln in der Straßenbahnlinie 4 ist ihm dann eines Tages die Idee zu diesem Roman gekommen, Jetzt sind wir jung. Mittlerweile wohnt Julian in Berlin. Ein Bild seines Lieblingsbaums steht auf seinem Schreibtisch. Und mit der Straßenbahn fährt er auch nicht mehr so viel. Er wird immer wieder gerne gefragt, wie viel er eigentlich mit seiner Hauptfigur Felix zu tun hat. Eine ehrliche Antwort darauf hat bisher noch niemand bekommen. Jetzt sind wir jung ist ein Coming-of-Age-Roman, der die Frage beantwortet oder nicht beantwortet, wie man sein Leben eigentlich leben kann und wenn es einen aus der Kurve wirft, wie man am besten wieder an Fahrt gewinnt. Und mit diesen Worten übergebe ich an Julian, der uns jetzt eine Passage daraus vorlesen wird.
Ja, vielen Dank, lieber Ronny. Ich werde sogar zwei Passagen vorlesen. Eine relativ vom Anfang des Buches und eine dann von etwas weiter hinten. Das merkt man dann, wenn ich einmal so weit nach hinten blättere, dann kommt der zweite Teil. Für mich war das Schlimmste am Schwulsein schon immer, dass man früher oder später gezwungen wird, seine Mitmenschen darüber zu informieren. Genau. Dieser schreckliche Moment, in dem man seine Schlafzimmertür aufreißen und die anderen wissen lassen muss, was man da drin am liebsten macht. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder normale Heterosexuelle sofort die wildesten Assoziationen hat, wenn man ausspricht, dass man schwul ist. Und das nervt. Geht doch keinen was an eigentlich, oder? Coming out. Allein schon dieses Wort. Damit man direkt Bescheid weiß, dass sich die deutsche Sprache schon so fein dazu ist, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, wie man diese Folter nennen könnte. Als ich noch mit Martin zusammen war, war die Sache verhältnismäßig einfach. Zumindest bei Leuten, die ich neu kennengelernt habe, an der Uni oder so. Da konnte man noch versuchen, irgendwann möglichst beiläufig sowas zu sagen wie »Gestern bin ich mit meinem Freund im Kino gewesen« oder »Als ich neulich mit meinem Freund an die Nordsee gefahren bin«. Die einfachste Übung auf der Welt, sollte man meinen. Trotzdem hatte ich jedes Mal einen Impuls wie ein Sprinter nach dem Zieleinlauf, auch wenn ich nicht erklären kann, warum eigentlich. Das waren ja alles Leute, bei denen ich jetzt nicht erwarten musste, deswegen im nächsten Moment aufs Maul zu kriegen. Und trotzdem war jedes Mal wieder die Angst da, abgelehnt oder ausgelacht oder einfach nur plötzlich als ein ganz anderer Mensch betrachtet zu werden. Nicht mehr als Felix, der zufällig schwul ist, sondern als Schwuler, der zufällig Felix heißt. Wenn man Single ist und nicht mehr die Möglichkeit hat, die Info mit dem Freund scheinbar beiläufig fallen zu lassen, wird es eh schon wieder viel komplizierter, weil es größer wird. Weil man es nicht mehr wie nebenbei erledigen kann, sondern weil es dann mindestens einen Hauptsatz kostet, sich vor den anderen völlig nackt zu machen. Und das Fiese ist, dass es umso schwieriger wird, je länger man es vor sich herschiebt, weil man sich dann auch noch dafür rechtfertigen muss, dass man es nicht schon viel früher gesagt hat.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.